Man merkt, das hat ein Theologe gedichtet. Er will uns etwas vermitteln, was nicht nur schön und lyrisch klingt, sondern Wahrheiten vermittelt. Und diese Texte haben ja die Menschen früher auswendig gekonnt. Das hat man nicht irgendwo abgelesen, sondern man hatte es gelernt. Man konnte es im Kopf und im Herzen. Der Liederdichter und Theologe Paul Gerhardt wurde 1607 in Gräfenhainichen geboren. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das ist. In Sachsen-Anhalt, ganz nah bei Bitterfeld. Deswegen weiß ich ziemlich genau, wo das ist. Als Paul Gerhardt 11 Jahre alt war, nahm der 30-jährige Krieg seinen Anfang. Und dieser Krieg hatte ja nachhaltige Wirkungen auf das Land, auf die Familien, auf die Menschen. 30 Jahre Krieg, das bedeutete, ganze Generationen kannten nichts anderes als das. Als er 12 Jahre alt war, starb sein Vater Christian, der ein Gastwirt war. Und 2 Jahre später, da war er 14, auch seine Mutter Dorothea. Von den 4 Geschwistern war er der Zweitälteste. Und dann machte er, wenn man bedenkt, in welcher familiären Situation er war und wie die Situation im Umfeld war, machte er tatsächlich so etwas wie, Karriere kann man nicht sagen, aber er arbeitete sich hoch, im wahrsten Sinne des Wortes. Schule und Studium, viele Jahre als Hauslehrer, später wurde er Pfarrer. Und all das begleitet und umrahmt vom Krieg. Das Leid, die Krankheiten, Hungersnot, Zerstörung, Übergriffe auf die Zivilbevölkerung durch Soldaten. Das Land war ohne Krieg gar nicht mehr denkbar. Als das alles ein Ende hatte, 1648, war er 41 Jahre alt. Aber ein Krieg, wir wissen das, und das ändert sich nie, der hört ja nicht einfach nur auf. Er formt und deformiert Menschen und Landschaften. Viele Lieder, die uns so vertraut sind, hat Paul Gerhardt in diesen Zeiten gedichtet. In den Zeiten vor dem Ende des Krieges und auch in der Nachkriegszeit. Wir können uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie man damals lebte. Oder andererseits doch, Krieg ist immer Krieg. Dörfer und Städte waren verwüstet, aber auch Felder waren quasi unbestellbar, Wälder waren geplündert, Verwüstung. Und unzählige Menschen waren zugrunde gegangen, nicht nur in den Kämpfen selbst, sondern an den Seuchen, der Pest, die Pocken, die Ruhr. Und das auch ist zeitlos, Menschen waren an Leib und Seele deformiert. Die immerwährenden Schrecknisse, an die man sich so gewöhnt hat und die manche Menschen gar nicht anders kannten, haben die Menschen verrohen und erstarren lassen. Eine Vorstellung von dem, was Recht ist oder was wir sozialen Frieden nennen, gab es nicht. All das musste sich erst wieder formen und entwickeln. Wie kommt es, dass ein Mensch in so einer Situation dichtet und singt? Wenn man Spuren sucht im Leben des Paul Gerhardt, dann kommt man ganz schnell auf biblische Spuren. Und eine davon ist ein Vers aus dem Alten Testament, aus dem Buch Nehemia. Ein Bibelwort, das ihn sehr stark prägte, und dieses Wort heißt, allen Umständen zum Trotz, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und diesem Wort wollen wir kurz nachhören und uns ein bisschen eine Vorstellung davon verschaffen, ausgerechnet dieses Wort in ausgerechnet diesem Moment, warum zog ein Mensch daraus solche Kräfte? Vielleicht, weil er dem Entstehungsumstand dieses Wortes innerlich ziemlich nah war. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ein Wort aus dem Buch Nehemia, entstanden in der Zeit nach dem babylonischen Exil. Also Menschen, die deportiert waren aus Jerusalem, kamen lange, lange später wieder zurück aus dem Exil in die alte Heimat. Es waren ungefähr 50 Jahre vergangen. Auch wieder Generationen, die nichts anderes kannten als das. Und gleichzeitig hatte man lange, lange darauf gehofft, darum gebetet, darauf zugefiebert, dass man eben wieder nach Hause kann. Und dann war man da und alles lag in Trümmern. Und der Wiederaufbau kam nur sehr, sehr langsam zustande und sehr langsam in Gang. Und die Stimmung, die anfangs so euphorisch war, schlug sehr schnell um und war gereizt und es war schwierig. Und in dieser Situation, so erzählt das Buch Nehemia, lässt der Statthalter Nehemia das ganze Volk zusammenrufen. Und der Priester Esra liest ihnen Gottes Wort vor. Er hält ihnen sozusagen die Gottesworte wieder vor. Er liest aus der Tora. Und in der Tora stehen ja neben den Geboten auch die uralten Erzählungen von der Befreiung aus Ägypten und von den großen, großen Verheißungen Gottes für sein Volk. Und als alles in Trümmern liegt, hält Nehemia und hält Esra dem Volk diese Worte vor, die großen Versprechen Gottes, die Erzählungen davon, dass Gott sein Volk befreit. Esra und Nehemia erinnern die Menschen, dass es auch und gerade in dürftiger Zeit Gründe gibt, Gott zu loben, dass diesem Gotteslob eine Verheißung innewohnt. Diese alte Geschichte mag Paul Gerhardt in seiner Situation angerührt haben, weil er Ähnliches erlebt hat. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ruft Esra seinen Zeitgenossen zu und das gilt ja immer. Ihr gehört zu Gott und er macht alles neu und er ist immer noch da, trotz allem und auch in den Trümmern. Er macht alles neu und auch sich selbst, auch euch selbst. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und diese biblische Botschaft greift Paul Gerhardt immer wieder auf in seinen Liedern. Er hat einmal einen schönen Satz geschrieben, der erklärt, warum seine Lieder so lang sind. Das längste seiner Lieder hat 29 Strophen. Keines hat in Gänze es in unsere Gesangsbücher geschafft. Er schreibt, warum ist das so? Er schreibt, Gott alleine ist groß und schön, unmöglich auszuloben. Also der Versuch, Gott so lange zu loben, bis es alles gesagt ist, mündete irgendwann in 29 Strophen, dann hat er aufgegeben. Aber warum ist das so? Es gibt ja Pastoren, die nicht zum Ende kommen können, aber ich glaube, das war nicht der Grund, sondern es war die Faszination davon, dass es immer noch etwas zu sagen gibt und immer noch eine Nuance Gottes, die man noch erzählen möchte, besingen möchte. Gott ausloben, ich finde, das ist ein wunderbarer Begriff. Die Bibel zum Sprechen bringen und wie wir gerade selber gesungen und gelesen haben, auch die biblischen Inhalte zur Sprache zu bringen. Und das war ja wichtig in einer Zeit, in der der gemeine Mensch nicht einfach in irgendwelchen Büchern lesen konnte, sondern er brauchte gute Worte, derer er sich bedienen konnte, auch im Alltag. Menschen müssen in Bezug auf den Glauben auch sprachfähig werden. Man muss sagen können, wie es ist. Man muss sagen können, woran man glaubt. Und so hat Paul Gerhardt in seinen Liedern oft wie so Kurzformeln geschaffen, die wir häufig sofort erkennen, wenn wir mit den Liedern einigermaßen vertraut sind. Weisheiten des Glaubens auf den Punkt gebracht. Zum Beispiel wie, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren. Das ist Weihnachten. Oder, aber nun stehe ich, bin munter und fröhlich. Das kann man sogar singen, wenn man nicht mehr stehen kann und wenn man nicht munter und fröhlich ist. Und es ist trotzdem wahr. Oder das Bekenntnis, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Und wenn man weiß, womit das unterfüttert ist, an Lebenserfahrung und auch an durchstandenem Leid, dann weiß man, das trällert sich einfach nicht so dahin, sondern das hat Substanz. Und das hat ja seine Gründe, warum diese Lieder sich so lange erhalten haben. Also die Menschen, die mir die beigebracht haben, für die waren die auch schon nicht mehr modern. Aber es hatte Gründe, warum das Worte sind, die einem wichtig sind, die das Leben aushalten und die im Leben was taugen. Wie zum Beispiel, ich lag in tiefster Todesnacht, du wurdest meine Sonne. Das ist nicht nur lyrisch, das ist wahr. Und wir finden natürlich bei Paul Gerhardt auch ziemlich barocke Formulierungen und manches, was in unseren Liederbüchern gelandet ist, ist etwas modernisiert. Wir haben damals im Bibelunterricht viele Lieder auswendig gelernt und unser Pastor hat sich mal einen Spaß gemacht, uns auch mal die originalen Formulierungen mal zu zeigen. Versteht man zum Teil gar nicht mehr. Wenn dann die Rede ist von denen, die da blöde sind, das fanden wir sehr komisch, aber das meinte natürlich eine Form von Ungebildetheit. Oder naja, man muss es ein bisschen anpassen, aber es passt. Man kann es passend machen, ohne es zu zerstören. Und seine Dichtungen haben deshalb die Zeiten überdauert und sie haben selbst die Modernisierungen überdauert und sie sind auch sozusagen grenzübergreifend wahr. Menschen verschiedener Konfessionen und auch, obwohl er ein deutscher Dichter war, über die Sprachen hinweg, hat sich seine Art von Gott zu reden und zu singen vermittelt und es hat sich übersetzt. Paul Gerhards Lieder sind übersetzt worden ins Französische, Englische, Holländische, Spanische, auch in afrikanische Sprachen, fand ich interessant, asiatische Sprachen auch. Und sie finden sich, was vielleicht noch schwieriger ist, sowohl in evangelischen als auch in katholischen, als auch in freikirchlichen Liederbüchern. Er ist sozusagen ein ökumenischer Dichter geworden. Wir singen jetzt die Strophen 3 bis 5. Man merkt, das hat ein Theologe geschrieben. Aber es hat auch ein Mensch geschrieben, der diesem Rätsel, was ist der Heilige Geist, auf den Grund kommen will, auf ganz praktischer Ebene. Er erzählt, was er tut, was man von ihm erwarten kann. Das Bekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, braucht ja Unterfütterung. Was heißt das eigentlich? Paul Gerhard macht das, allerdings nicht in einer Kurzformel. Das Lied, was wir heute singen, hatte ursprünglich 13 Strophen. Es entfaltet immer wieder mit neuen Wendungen, was der Heilige Geist ist und auch, wie er sich zeigt, was wir ihm verdanken. Das Lied entstand vor Kriegsende 1648 und wurde 5 Jahre später erst gedruckt. Natürlich konnte man nach Kriegsende nicht sofort irgendwie Bücher drucken. 5 Jahre später kam es in einem Gesangbuch mit ganz modernen Melodien. Das ist für uns manchmal etwas schwer nachzuvollziehen, dass diese Melodien mal fetzig waren. Aber wenn man sich so ein bisschen eingruft, vielleicht könnt ihr dem so ein bisschen nachspüren. Das waren Melodien, die haben die Menschen mitgerissen und das brauchte man. Das vermittelt sich für uns wahrscheinlich nur so sekundär. Aber wichtig ist, was Paul Gerhard bekennt, du bist ein Geist der Freuden, von Trauern hältst du nichts. Ein starker Satz. Was macht der Heilige Geist? Er reißt uns los von dem Zwang in der Welt, die so voller Kümmernisse ist, auch in unserer Kirche und Gemeinde, in unserem eigenen Leben, wo wir manchmal nur Kümmernisse sehen, uns nur noch um uns selbst zu drehen und uns am Ende selber zu bemitleiden. Gottes Geist schafft es, von uns selbst wegzusehen, ohne dass er uns nicht ernst nimmt. Weil er uns ernst nimmt und weil er uns durch und durch kennt und durchdringt, vermag er es, unseren Horizont aufzureißen. Das erzählt er in so blumigen Bildern wie dieser güldene Freudensaal. Das vermittelt sich für uns vielleicht auch nicht so. Aber dahinter steckt diese Grunderfahrung und dieses Grundbekenntnis, dass eben die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Wir brauchen diesen Geist gegen die Gottvergessenheit, die sich manchmal ausbreiten kann bis in unser eigenes Innerstes. Die ersten Strophen, die wir am Anfang gesungen haben, ursprünglich waren das 5 in diesem Zyklus, beschreiben und entfalten, was der Heilige Geist mir persönlich bedeutet. Es beginnt ja mit, sei meines Herzens Gast. Also ich will dir den Ort, wo mein ganzes Leben wohnt, will ich dir öffnen, da sollst du hineinkommen. Und er schreibt, lass mich empfinden und lass mich schmecken, deine Kraft, also ganz praktisch. Der Heilige Geist ist also nicht ein irgendwie über alles schwebender Geist, irgendeine imaginäre Kraft, sondern sie zielt auf mich ab, diese Kraft. Sie macht, dass ich selber mich als Empfänger der Heilstaten empfinden und wissen kann. Oder anders gesagt, der Heilige Geist bewirkt, dass zu all dem, was wahr ist, ich sagen kann, ich glaube das, ich. Es ist nicht nur allgemein richtig und für alle wahr, sondern ich glaube. Und manchmal nur zögernd mit dem Nachsatz, hilf meinem Unglauben. Aber immerhin, der Heilige Geist hilft, dort Ich zu sagen, wo es um die ganz großen Dinge geht. Um Himmel und Erde, um die Schöpfung, Erlösung, Vollendung, um das Heil, um die Rettung. Und immer da hilft er mir zu sagen, Ich, es gilt auch mir. Und darum geht es ja am Ende. Da könnte man denken, dass der Heilige Geist eine Kraft, die sich unser bemächtigt. Und dann ist man in sich selbst so ganz froh und glücklich und so Frohgemut ergriffen und alles ist gut. Die ganze böse Welt geht uns gar nichts an. Aber so ist es eben nicht. Paul Gerhardt dichtet, du Herr hast selbst in Händen die ganze weite Welt und verknüpf in allen Landen, was sich getrennt hat. Da kommen wir gleich noch zu. Der Heilige Geist ist sozusagen auch wie eine Spannkraft, die das zusammenhält, dass ich das glauben kann und die ganze Welt, in der es lebt, und die eben in dem Zustand ist, in dem sie ist. Der Heilige Geist bewahrt auch die Begeisterten vor der Weltvergessenheit. Es gibt eine Strophe, die leider nicht in unserem Liederbuch gelandet ist, aber ich will sie euch vorlesen. Vielleicht habt ihr die Melodie dazu ein bisschen im Ohr. Ich finde, sie passt. Da dichtet er, beschirm die Obrigkeiten, richt auf des Rechtes Thron, steh treulich uns zur Seiten, schmück wie mit einer Kron die Alten mit Verstand, mit Frömmigkeit die Jugend, mit Gottesfurcht und Tugend das Volk im ganzen Land. Das hätte auch gepasst. Und das können wir mitbeten. Verstand, Frömmigkeit, Anstand, Furcht Gottes, also das Fragen nach dem, was will Gott eigentlich. Wir haben auch bei aller Begeisterung und wegen aller Begeisterung Verantwortung in der Welt. Du bist ein Geist der Freuden, von Trauern hältst du nicht. Das ist die Grundaussage des ganzen Liedes. Und es ist wichtig zu wissen, wer uns diese Worte vorlegt und in den Mund legt, weil natürlich gibt es Momente, wo man das nicht mitsingen möchte und kann. Wir erleben Scheitern und wir erleben auch Zeiten des innerlichen Gelähmtseins, so eine Art Gottesmüdigkeit, wo man das nicht mehr mag. Und man sich fragt, die Freude am Herrn ist dann mehr eine theoretische Angelegenheit. Und es lohnt sich, diesem Bibelwort, das dem Paul Gerhardt so viel Kraft gegeben hat, nochmal genauer nachzuhorchen, jenem Satz, den Nehemia seinen frustrierten Heimkehrern so vorgehalten hat. Die Freude im Herrn ist eure Stärke. Man könnte nämlich auch übersetzen, die Freude des Herrn ist eure Stärke. Und merkt ihr den Unterschied? Wer sich da freut? Die Freude des Herrn. So kann man es übersetzen. Gaudium Domini, so heißt das auf Latein. Also Gott freut sich. Und das finde ich eine wunderbare Wendung dieses Aspektes, wenn ich mich über Gott nicht freuen kann oder es ist mir einfach zu theoretisch und ich kriege ihn gar nicht mehr zu fassen, dann bleibt trotzdem die Tatsache, dass Gott mich, dich, uns anschaut, diese Welt, egal wie sie aussieht, und er freut sich. Er liebt sie. Natürlich heißt er viele Dinge nicht gut, aber seine Freude an uns, den Menschen und der Welt, seiner Schöpfung, hat er nicht verloren. Er freut sich, die Freude des Herrn ist da und sie macht uns stark. Und das soll uns trösten und stark machen, dass er unserer nicht müde wird und nicht überdrüssig, auch wenn wir müde und überdrüssig sind. Und dass er Gemeinschaft mit uns will, auch wenn wir manchmal mit der Gemeinschaft Gottes hadern oder sie einfach für uns nur noch Theorie ist. Gott will unsere Nähe, er freut sich. Gerade dann, wenn wir das nicht fühlen können, wenn wir eben nicht, wie Frau Gerhard das erbeten hat, schmecken und fühlen können. Das ist ja nicht immer da. Gott ausloben, auch in seiner Freude an uns. Es war eine Leidenschaft von Frau Gerhard, dieser Freude Gottes, die er an uns hat, auf die Spur zu kommen und seine großen Taten zu besingen. Deswegen besingt er die Schöpfung, er besingt die Erlösung, er findet Worte für das, was wir Vollendung nennen. Und das tut er irgendwie so auch mit theologischem Reden, das haben wir gerade gehört, aber es gibt ja Frau Gerhard Lieder, die so ganz beim Alltag ankommen. Da geht die güldene Sonne auf und er sagt, ja, da freut sich Gott. Oder es ruhen alle Wälder am Abend und es kommt alles zur Ruhe und der Mensch weiß, auch wenn mein Leben zu Ende geht und alles zur Ruhe kommt, dann ist Gott da. Und so kann er auch ganz schlicht die ganz großen Wahrheiten aussprechen, die uns Trost geben können und Halt. Wie zum Beispiel, wenn er dichtet, hilf uns fröhlich sterben und nach dem Tod ererben des ewigen Lebens Haus. So können wir singen und beten, weil Gott, der uns liebt, seine Freude an uns hat und uns zu dem macht, was wir immer sind, egal in welchem Zustand wir sind und die Welt sind, wir sind seine geliebten Menschen. Amen. Und nun singen wir durch die Strophen 6 bis 7.